Lass uns vor der Verkündigung noch einmal um den Segen aus dem Wort bitten. Allmächtiger Gott und Vater, dein Wort ist die Leuchte, die Lampe, das Licht für unseren Weg, damit wir nicht unserem verfinsterten Verstand folgen, sondern deinem klaren und guten Willen. Wir haben es nötig, dass wir deine Wegweisung brauchen, dass wir sie hören, dass wir sie aufnehmen, dass wir unser Leben danach ausrichten. Und wir haben es nötig, dass dein Heiliger Geist ein übernatürliches Werk an uns vollbringt, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, sodass die Predigt nicht nur an unser äußeres Ohr dringt, sozusagen, sondern an die Ohren unserer Herzen dringt und dort Veränderung wirkt und Frucht hervorwachsen lässt. Wir bitten dich darum, Herr, um diese Gnade. Wir bitten dich darum, dass du mit deinem scharfen, zweischneidigen Schwert und deinem starken Hammer an uns wirkst und gleichzeitig mit deinem liebevollen und zarten Wirken an uns wirkst, sodass in uns jede gute Frucht hervorbringt, die deiner würdig ist. Im Namen Jesu. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam auf Psalm 19 hören. Psalm 19, über den ich dann die Predigt halten möchte. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt. Und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Bist du ein Bücherwurm oder bist du kein Bücherwurm? Vielleicht geht es manchen von euch wie mir, dass die Wunschliste auf Amazon jeden Monat, fast jede Woche weiter wächst und man muss schon mehrere Seiten weiter blättern, um zu sehen, was man sich alles abgespeichert hat, damit man sich irgendwann mal kaufen kann. Vielleicht bist du auch ganz anders und schon durch 5 Bücher im Jahr zu kommen, ist irgendwie eher Last, ist irgendwie eher Arbeit und die meisten Romane schaffst du nicht über Seite 100 hinaus. Wo auch immer wir hier in diesem Spektrum landen, es gibt zwei Bücher, die wir alle wertschätzen sollten. Zwei Bücher, die wir regelmäßig konsultieren sollten. Und das eine ist das Buch der Schöpfung. Und das andere ist das Buch des Wortes Gottes. Spätestens seit der Reformationszeit oder vielleicht sogar eben sogar schon früher wurde das Bild des Buches oder der zwei Bücher benutzt, um die Heilige Schrift und die Schöpfung sozusagen zu verstehen. Bei der Heiligen Schrift ist das klar, weil sie in Form eines Buches zu uns kommt. Aber auch die Schöpfung ist ein Buch. In einem Bekenntnis aus der Reformationszeit, im niederländischen Glaubensbekenntnis, heißt es: Wir erkennen Gott auf zwei Weisen. Zuerst durch die Schöpfung, Erhaltung und Regierung dieser ganzen Welt. Denn diese ist für unsere Augen wie ein schönes Buch, in welchem alle Geschöpfe, kleine wie große, gleich wie hingeschriebene Buchstaben sind, aus denen das unsichtbare Wesen Gottes ersehen und erkannt werden kann. Nämlich seine ewige Macht und Göttlichkeit. Zweitens gibt er sich uns weit klarer und deutlicher in seinem heiligen und göttlichen Wort zu erkennen, wo er uns so viel offenbart, wie für seine Ehre und unser Heil nötig ist. Zwei Bücher also, das Buch der Schöpfung und das Buch des Wortes Gottes, die beide predigen, man könnte auch von zwei Predigern sprechen, die uns beide predigen, und wir wollen uns mit dem Psalmist diese zwei Bücher zu Gemüte führen und lernen dann, ihnen von ganzem Herzen gehorsam zu sein. Spurgeon hat es auch gut gesagt, der hat gesagt, derjenige ist am weisesten, der das Schöpfungsbuch und das Wortbuch als zwei Bände eines Gesamtwerkes liest und bei beiden weiß, mein Vater hat sie beide geschrieben. Dass also das, was wir in der Schöpfung über Gott lernen und das, was wir in der Heiligen Schrift über Gott lernen, nicht im Widerspruch sind, sondern beide sind Gottes Werke, beide kommen von Gott und verkündigen uns sein Werk. Unterschiedliche Aspekte davon, auf unterschiedliche Weise, aber sie sind beide in Übereinstimmung und wir gehen an beide Bücher ran im Glauben, dass unser Vater sie geschrieben hat und unser Vater sie uns gegeben hat, damit wir darin lesen. Zuerst wollen wir uns das Buch der Schöpfung anschauen. Das ist der erste Predigtpunkt, das Buch der Schöpfung. Das ist es, was David hier zuerst bewegt. Die Schöpfung, die sagt gar nicht so viel über den Willen Gottes, das wissen wir ja. Die Schöpfung sagt uns nichts über seine Geschichte. Wir können in den Wald hinausgehen, wir können auf die Berge gehen, wir können ans Meer gehen und nirgendwo werden wir davon etwas erfahren, dass Gott einen Menschen gesandt hat, Jesus, der selbst wahrer Gott ist, um die Sünden der Welt zu tragen. Nirgendwo werden wir im Wald unter einem Stein diese geheime Botschaft lesen können. Und doch ist die Schöpfung klar in dem, was sie sagt. Sie sagt eben nur weniger. Die Schöpfung ist laut und klar. David hat es sogar genial geschrieben, dass gerade im ersten Teil, in der ersten Strophe, wenn man so möchte, wo es um die Natur geht, so viele Verben und so viele Ausdrücke vorkommen, die mit dem Reden zu tun haben. Sogar eigentlich noch mehr als im zweiten Teil, wo es ums Wort geht. Da wird gesagt, dass eben die Himmel nicht stumm sind, dass die Natur redet, dass sie eine Stimme haben und eine Sprache und Worte, die hörbar sind. Und das, obwohl doch ausgerechnet die Natur, das wissen wir, in gewisser Weise gerade nicht redet. Die Natur ist in gewisser Weise stumm. Sie macht den Mund nicht auf, um uns zu sagen, Gott hat mich geschaffen. Und gleichzeitig wird uns von überall diese Botschaft her gemeldet, dass Gott alles gemacht hat und dass Gott der Herr ist, der Schöpfer. Ja, es liegt hier überhaupt interessanterweise in diesem Abschnitt die mehr Betonung darauf, dass die Schöpfung verkündigt, als was sie verkündigt. Es wird nicht so viel gesagt, was verkündigt wird, aber es wird gesagt, dass die Schöpfung eben laut und klar und deutlich redet. Und ich sage hier gerade Schöpfung, obwohl wir natürlich hier in Psalm 19 vor allem vom Himmel lesen und von der Ausdehnung von der Sonne. Aber wir haben ja in Römer 1 auch gehört, dass alles Gemachte Gott verkündigt. Warum wird jetzt in diesem Psalm nur der Himmel erwähnt? Warum nicht die ganze Schöpfung? Theologisch ist es natürlich richtig, auch die Tiefen des Meeres, die wir kaum erforscht haben, auch der kleine Marienkäfer, der verkündigt das Werk Gottes. Aber in gewisser Weise ist der Himmel vielleicht der beste Anlaufspunkt, um dieses Buch aufzuschlagen, um dieses Buch zu verstehen. Denn der Himmel ist in gewisser Weise allgegenwärtig. Am Himmel wird eben jedem Menschen deutlich, dass Gott die Welt geschaffen hat. Vielleicht hat man noch nie einen Marienkäfer gesehen, und wenn David jetzt von Marienkäfern schreiben würde, dann wüssten manche gar nicht, was genau das sein soll. Aber jeder Mensch hat den Himmel gesehen. Der Himmel ist überall. Das ist ja gerade der Punkt. Der Himmel dehnt sich aus über die ganze Schöpfung. Das ist das perfekte Beispiel, um zu verdeutlichen, dass Gottes Reden in der Schöpfung eben allgegenwärtig ist und nicht irgendwie unterdrückt werden kann. Selbst der Blinde hat sogar davon ein Gespür, weil er die Wärme oder die Hitze der Sonne spürt, von der ja auch die Rede ist. Ja, keiner kann sich dieser Schöpfungspredigt sozusagen, diesem himmlischen Buch entziehen. Und hier wollen wir uns einmal kurz anschauen, was denn überhaupt von diesen Himmeln, von dieser Schöpfung, von der Sonne verkündigt wird. Wie gesagt, es ist gar nicht so viel, aber was gesagt wird, ist doch klar und ist überwältigend. Soll überwältigend sein. Zuerst wird eben gesagt, dass alles das Werk seiner Hände ist. Das heißt, dass Gott der einzige wahre Gott ist, der wahre Schöpfer, weil alles aus seinen Händen kommt. Die Israeliten, die waren umgeben von Völkern, die die Sonne selbst angebetet haben, die Sonne selbst für einen Gott gehalten haben. In Ägypten, wo sie 400 Jahre Sklaven waren, war die Sonne einer der höchsten, wenn nicht der höchste Gott. Und was finden wir hier? Die Sonne ist ein Held, ein Bräutigam, für den der Herr überhaupt erst einmal ein Zelt gebaut hat. Und dann, nachdem er das Zelt errichtet hat, setzt er die Sonne dahin. Und der Herr überträgt der Sonne den Auftrag, eben aufzugehen und um die ganze Erde zu laufen, Tag und Nacht zu regulieren. Und das macht sie ganz getreu. Das macht sie so, wie Gott es ihr eben aufgetragen hat. Und dann sehen wir auch in dieser, oder hören wir auch, dass die Schöpfung Gottes Herrlichkeit und Kraft verkündigt. Paulus sagt es eben, seine ewige Kraft, seine ewige Göttlichkeit, seine göttliche Macht wird in allem wahrgenommen, was ist. Und das ist auch nicht wenig. Wie gewaltig ist dieser Gedanke? Doch, im Gegenteil. Wie gewaltig und groß ist unser Gott, dass er alles gemacht hat, dass er das Universum geschaffen hat, dass die Planeten für ihn sind wie ein Murmelspiel für ein Kind, mit dem es eben umgeht und hinrollt und herrollt, wie es will. Und so hat Gott alles ins Dasein gerufen und hält diese Planeten und das ganze System in seiner Hand. Ja, wenn schon die Sonne eine unglaubliche Kraft hat, um auf der Erde Leben und Licht hervorzubringen, wie viel größer muss dann die Kraft Gottes sein, der diese Sonne geschaffen hat, der ihr den Auftrag gegeben hat. Ja, die Kraft Gottes stellt die Kraft der Sonne in den Schatten. Und es ist interessant, dass hier eben auch deutlich wird, dass die Himmel nicht ihre eigene Herrlichkeit verkündigen, sondern sie verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Also an der sichtbaren Herrlichkeit des Himmels, an der sichtbaren Herrlichkeit der Natur, sehen wir sozusagen gerade eine Herrlichkeit, die man nicht sehen kann, eine noch größere Herrlichkeit, die dahinter steht, die Herrlichkeit Gottes. Sie sind sozusagen, es ist eine Herrlichkeit, die auf eine noch größere Herrlichkeit hinweist. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, das heißt, die Himmel sind sozusagen nicht einmal komplett identisch mit der Ehre Gottes, sondern sie reden davon. Sie reden von etwas, was noch größer ist, was noch besser ist. Die Ehre Gottes selbst, die Herrlichkeit, seine Kraft, seine Majestät, sein göttliches Wesen. Es sollte regelmäßiger Bestandteil unserer Gebete sein, Gott für seine Schöpfung zu loben. Wir haben eingangs ja auch Psalm 104 gehört, der sehr passend genau diese Elemente unterstreicht. Wir danken eben nicht nur für das Wetter, oder wir beten nicht nur für das Wetter am Esstisch, oder wir danken nicht nur für den Sonnenschein, wenn gerade mal unser Nachmittagsprogramm vom Sonnenschein abhängig ist, sondern wir sollten die Schöpfung eben als dieses Buch unseres Vaters lesen und regelmäßig durch dieses Buch zur Anbetung geführt werden. und uns von Psalmen zur Anbetung führen lassen. Das ist es genau, was die Psalmisten eben so häufig tun, wie eben im Psalm 104. Man beobachtet die Schöpfung und man preist Gott für das, was er getan hat. Weil sie eben nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern weil sie uns predigen will. Predigen will über die Kraft und Majestät und Herrlichkeit Gottes, dass unser Blick sozusagen noch über diese Herrlichkeiten der wunderschönen Natur hinausgezogen werden, auf das wunderschöne Wesen Gottes. Ja, wir haben jetzt hier kurz gehört, was verkündigt wird eben, dass Gott der einzige wahre Schöpfer ist und dass seine Herrlichkeit, dass seine größere Kraft in der Schöpfung verkündigt wird. Und wir wollen uns auch kurz ansehen, wie die Schöpfung verkündigt. Denn auch das macht der Psalmist hier deutlich. Zum einen wird deutlich, dass die Schöpfung eben kontinuierlich predigt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Schöpfung ist niemals still. Ein Tag sagt es dem anderen. Und nicht nur sagt es ein Tag dem anderen, sondern auch eine Nacht redet mit der anderen. Es wird immer gesprochen in der Schöpfung. Jeder Tag, jede Sekunde sagt es der anderen zu, Gott ist der Herr, Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Wir können die Schöpfung nicht zum Verstummen bringen. Die Ungläubigen können dieses Zeugnis nicht ausradieren. Das ist ja für die Ungläubigen immer wieder ein Problem. Es bleibt dieses Zeugnis der Schöpfung, dieses Zeugnis der Natur, es bleibt da, es reibt ihnen unter die Nase. Du willst nicht wahrhaben, dass ein Gott da ist, aber er ist da. Es gibt einen Gott, der auch dich gemacht hat. Es gibt einen Gott, der auch von dir Nachfolge will, der auch von dir angebetet werden will. Dieser Kampf gegen die Schöpfung, der ist immer zu sehen und gerade in dieser Zeit auch wieder sehr deutlich, gerade wenn es um den Umsturz der ganzen sexuellen Regeln und Normen geht, die wir haben und die aus der Schrift natürlich auch herkommen, also dass ein Mann und eine Frau zusammenleben sollen und so weiter. Alles wird jetzt überdreht. Männer sollen Frauen sein und Männer und Frauen können sich als Männer identifizieren und so weiter und so fort. Ein ganzes Umwerfen der natürlichen Ordnung, aber es ist unmöglich. Die Schöpfung predigt weiter, dass Gott es so gemacht hat, wie es ist, dass es von ihm kommt. Also die Schöpfung, sie verkündigt kontinuierlich. Zweitens verkündigt diese Schöpfung auch überfließend. In Vers 3 heißt es sogar wörtlich, dass ein Tag dem nächsten hervorsprudelt. Es ist wie eine Wasserquelle, wie ein Geysir. Es schießt aus der Schöpfung heraus, dass Gotteslob, dass Gott das alles gemacht hat. Man muss nicht erst Naturwissenschaftler sein und durch ein Mikroskop schauen oder man muss nicht erst mit tollen Werkzeugen und dem Hubble-Teleskop in sonst wie weit ins Weltall schauen können, um mitzukriegen, vielleicht hat das Gott alles gemacht, sondern es springt uns an. Wir brauchen nur die Augen aufmachen. Und die Schöpfung, sie verkündigt universal. Und das hatte ich ganz am Anfang schon angesprochen. Es ist eben von einem Ende der Erde bis zum anderen, dass die Herrlichkeit Gottes verkündigt wird. Überall, wo der Himmel ist, überall, wo die Sonne hingeht, wird Gottes Herrlichkeit, wird Gottes Schöpfermacht gepriesen. Und dieser Wärme, diesem Licht der Sonne entgeht eben nichts. Es gibt keinen Menschen zu keiner Zeit, der diese Predigt nicht gehört hat. Ja, es ist sogar so eingeprägt in die ganze Schöpfung, sagt Paulus, dass es in unser Gewissen selbst hineingebrannt ist. Es ist nicht nur außerhalb von uns, sondern wir tragen dieses Kennzeichen, diesen Stempel in uns. Wir wissen in unserem Gewissen, dass es einen Gott gibt, dass es jemand gibt, der Regeln aufgestellt hat, der sagt, was gut und was falsch ist, was gut und was böse ist. Es ist in unser Gewissen eingebrannt, dass dieses Himmelspanorama von Gott kommt, dass wir von Gott kommen, einem allmächtigen und einem persönlichen Gott. Und David zoomt dann sozusagen rein von dem Himmel auf einen kleinen Himmelskörper, sozusagen auf die Sonne ganz speziell. Und er nimmt in den Fokus, wie sie freudig ihre Bahn zieht, wie ein Bräutigam. Hier ist nicht ganz klar, manche Ausleger sagen, dass der Bräutigam ist, der sozusagen zur Hochzeit hingeht und allen wird deutlich, jetzt fängt eine Hochzeit an. Und wenn man sich so ein kleines Dorffest vorstellt, dann wird auch deutlich, wenn da eine Hochzeit stattgefunden hat, wenn da ein Bräutigam aus seinem Haus herausgetreten ist, um seine Braut abzuholen, dann musste das ganze Dorf mit, dann kann sich keiner verstecken, jeder kriegt es mit. So ist die Sonne. Andere sagen, dass diese Kammer ist dann eher die Brautkammer nach der Hochzeitsnacht sozusagen, aus der natürlich der Bräutigam auch freudig hervortritt. So oder so ist halt die Sonne eben dieses, bietet David dieses Bild für diesen freudigen Gehorsam. In gewisser Weise könnten wir viertens noch hinzufügen, dass die Schöpfung freudig verkündigt, wie die Sonne. Freudig wie ein Bräutigam, freudig wie ein Held, der Kriegslust hat. Diese Bahn, die der Held rennt, ist wahrscheinlich nicht einfach nur eine Sportbahn. Wenn ich das lese, oder als ich das meistens gelesen habe, habe ich eher an so ein Stadion gedacht, wo dann die Sonne ihre Runden dreht. Aber es ist ja hier von einem Krieger die Rede. Wahrscheinlich ist es einer, der Kriegslust hat, der richtig Lust hat, wieder zu kämpfen und der dann eben nicht lange um seinen Feind herumkreist, sondern der sein Schwert in die Hand nimmt und auf ihn zustürmt. Der Lust hat auf den Kampf, dem es unter den Nägeln brennt, Einsatz zu zeigen. So ist die Sonne, so ist die ganze Schöpfung. Sie will freudig mit Nachdruck Gott verkündigen. Und nichts kann sich vor dieser Sonne verstecken. Und das ist natürlich auch für die Ungläubigen eine schlechte Nachricht. Hier kommt beinahe noch ein zweites Element dazu. Nicht nur sehen wir sozusagen an der Schöpfung die Herrlichkeit Gottes, sondern es wird beinahe ausgedrückt, die Schöpfung oder die Herrlichkeit Gottes nimmt auch alles wahr, was auf der Erde passiert. Wir sehen die Sonne und leben in ihrem Licht. Wir leben unter dem Himmel. Und gleichzeitig scheint es dann, dass David das Bild noch leicht wendet und sagt, die Sonne scheint auf alles herab und nichts bleibt vor ihrer Glut, vor ihrer Hitze verborgen. Sie prüft alles, sie sieht alles. Und so wie wir das Zeugnis des Himmels wahrnehmen, so nimmt eben der Himmel, so nimmt Gott eben alles wahr, was auf Erden passiert. Und das sind in der Tat schlechte Neuigkeiten. Schlechte Neuigkeiten für jeden Sünder, schlechte Neuigkeiten für jeden Ungläubigen, der diese Anbetung, die Gott zusteht, eben genau vernachlässigt, der anfängt, die Schöpfung selbst anzubeten, wie wir es auch in Römer 1 gehört haben. Aber die gute Nachricht ist, dass die Schöpfung, Gott sei Dank, nicht das einzige Buch ist, das Gott uns gegeben hat, oder nicht der einzige Band in diesem Gesamtwerk. Denn dann wären wir verloren, dann würden wir sehen, okay, es gibt einen Gott, wir sind von ihm getrennt. Der Himmel ist eben nicht unser Zuhause, aber es gibt dieses zweite Buch, das Gott geschrieben hat, das zweite Buch, das er gegeben hat, wo er persönlich wird und wo er uns über seine Beziehung, die er mit uns haben will, informiert. Dieses Wort, das uns beleben kann, im Gegensatz zur Schöpfung, die uns vielleicht äußerlich beleben kann, aber innerlich nicht. Und das wollen wir uns hier als zweites anschauen, dieses Buch des Wortes. Nach dem Lob der Schöpfung kommt dieser sehr abrupte Schnitt sozusagen und auf einmal fängt diese Litanei an, wo David über das Gesetz Gottes redet und den ganzen Wert, die ganze Wirkkraft dieses Wortes verdeutlichen will. Und hier merken wir aber auch schon, obwohl so ein relativ abrupter Übergang kommt, wie die zwei Strophen verwoben sind. In der ersten Strophe kommen eben so viele Verben vor, die mit Reden und mit Verkündigen zu tun haben. Und in der zweiten Strophe kommen mehrere Begriffe vor, die was mit der Sonne zu tun haben, die eine Anspielung auf die Sonne und das Licht und die Wärme und die Kraft der Sonne sind. So wie die Sonne eben Tag ein, Tag aus erleuchtet, so erleuchtet die Schrift unsere Augen. So gibt sie uns täglich die Weisheit, die wir brauchen. Und auch hier geht es in dieser zweiten Strophe insgesamt gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern eher um den Charakter der Schrift. Es wird gar nicht so viel gesagt, was alles in diesem Wort, in dieser Unterweisung steht, aber es wird gesagt, es ist Gottes Wort, sie kommt von ihm und sie hat Kraft, dein Leben nachhaltig zu verändern und zu verbessern. Und wenn David hier von Gottes Wort spricht, dann liegt für ihn der Fokus auf den fünf Büchern Mose, weil es zu seiner Zeit noch gar nicht viel mehr gab, was aufgeschrieben war. Die fünf Bücher Mose, vielleicht Bücher Josua, und Richter noch. Aber wenn wir das heute lesen, da haben wir noch die ganze Anzahl der Prophetenbücher dazu. Wir haben noch viel mehr Geschichtsbücher aus dem Alten Testament selbst. Und wir haben natürlich noch das ganze Neue Testament, wo uns Jesus offenbart wird. Und das alles müssen wir natürlich auch im Kopf behalten, wenn wir hier an diese Aufzählung von David rangehen. Wir können jetzt leider nicht jeden einzelnen Begriff hier durchgehen und sagen, was sozusagen genau der Unterschied ist. Viele dieser Begriffe überlappen sich auch, Gesetz, Unterweisung, Zeugnis und so weiter. Aber ein paar Schwerpunkte will ich doch geben, damit wir hier verstehen, was diese Grundbotschaft ist. Und gleich am Anfang geht es damit los, dass das Gesetz vollkommen ist, oder hier das hebräische Wort ist Torah, und man sollte es vielleicht besser mit Unterweisung übersetzen, weil dieses Wort nicht nur an bestimmte Imperative denkt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten oder was, sondern das Wort wird häufig auch für alles benutzt, was Gott gesagt hat. Es geht um alles, wodurch er uns unterweisen will. Gesetze, aber eben auch das Evangelium, auch die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, ist auch die Unterweisung Gottes. Und als erstes wird gesagt, dass sie vollkommen ist. Sie ist vollkommen, sie ist perfekt, sie ist makellos. Und jede weitere Wirkung, jede andere Eigenschaft, die dann aufgezählt wird, fließt im Grunde genommen aus dieser ersten Eigenschaft hervor. Weil das Wort Gottes vollkommen ist, makellos ist, rein ist, wirklich diese Reinheit Gottes selbst hat. Darum kann es auch beleben, darum ist es auch weise, darum kann es uns auch den Weg zeigen. In anderen Worten, die Schrift ist wirklich ausreichend, um uns alles zu sagen, was wir wissen müssen. Alles, sie kann uns über alles unterweisen, was wir für unser Leben, für Gott nötig haben. Paulus sagt das über das Alte Testament, also weil zu seiner Zeit eben auch vom Neuen Testament noch nichts, fast nichts geschrieben war, schreibt an Timotheus über die Schriften, dass sie die Kraft haben, um dich weise zu machen, damit du dein Heil durch den Glauben an Jesus empfängst. Sie haben die Kraft, uns weise zu machen. Die Schriften geben uns diese Weisheit, dass wir Christus selbst im Glauben empfangen. Denn nirgends sonst kannst du diese Botschaft erfahren, dass Gott Mensch wurde, dass er stellvertretend für Sünder gestorben ist. Nur aus der Schrift kann unsere Seele, kann unser Leben lebendig gemacht werden, umgekehrt werden, erquickt werden oder wie auch immer man hier diese ersten Begriffe auch übersetzen will. Und dann heißt es auch, dass Gottes Zeugnis zuverlässig ist. Hier merken wir diese sozusagen eine gewisse logische Verbindung, weil Gottes Wort vollkommen ist, perfekt ist, darum ist es auch zuverlässig. Es ist eben nicht fehlerhaft und dann sagt es uns mal etwas, was dann am Ende sich doch als unzuverlässig herausstellt, sondern es ist vollkommen und kann dich zuverlässig leiten. Es macht die Einfältigen weise. Die Einfältigen, das sind nicht die bösen Arroganten, die sowieso nichts darauf geben wollen, sondern es sind eher wie Kinder und Jugendliche, die eben noch Unterweisung brauchen. Und da gibt das Wort Gottes uns den Rahmen, es gibt uns die Warnschilder. Es ist wie ein Warnschild, wenn wir an eine alte Brücke kommen, die einsturzgefährdet ist. Und da ist ein Warnschild und sagt eben Betreten verboten und zeigt uns einen anderen Weg, wie wir sicher über den Fluss kommen, damit wir der Lebensgefahr entgehen können. Und so ist Gottes Wort für unseren Alltag wirklich, dass wir, indem wir diesem Wort folgen, den sicheren Weg gehen, der ans Ziel führt. Die Bibel sagt uns natürlich nicht, wen wir heiraten sollen. Sie sagt uns nicht, welchen Beruf wir ausüben sollen. Und doch sagt uns die Weisheit Gottes zu all diesen Dingen was. Weil sie eben die Weisheit Gottes ist, die uns Prinzipien an die Hand gibt, sodass wir anhand des Wortes in all diesen Punkten, wo sie uns keine direkten Vorschriften macht, doch sagt, das sind die Parameter, das sind die Prinzipien, nach denen du hier entscheiden musst. Was sagst du in einer bestimmten Situation? Wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Wie lebst du vor Gott? Wie wird Gemeinde gebaut und erlebt und gelebt? Ja, wir müssen diese Weisheitsquelle eben nur anzapfen. Und dann in Vers 9 wird eben noch einmal auch besonders hervorgehoben, welche Wirkung die Schrift auf den Menschen hat, dass sie uns, unser Herz erfreut, dass sie uns ermutigt. Ja, manchmal sind wir vielleicht etwas kurzsichtig und wir denken eher, dass die Bibel gerade unsere Freude raubt. Dass die Bibel vielleicht gerade eher ein Spaßverderber ist. Und ja, wenn es um sündigen Spaß geht, dann kann man natürlich sagen, Jesus ist ein Spaßverderber. Aber wer sich selbst verleugnet und wer seine eigene Weisheit aufgibt und dieser Weisheit Gottes nachfolgen will, der wird eben wahre Freude finden. Diese Vorschriften, diese Verordnung Gottes, sie sind gerade, sie sind zielgerichtet. Sie bringen uns sicher ans Ziel, sie führen uns keine Umwege. Und hier merken wir auch wieder diese Vergleiche mit der Sonne. Auch Gottes Gebot, heißt es hier, ist lauter, es ist rein. Es ist eben geläutert, rein durch Hitze, wie die Sonne selbst. Und noch viel besser im Grunde natürlich. Gottes Wort erleuchtet uns nicht nur den Weg im Alltag sozusagen oder in der Natur, sondern es erleuchtet uns zum ewigen Leben, weil es uns Jesus Christus bekannt macht, weil es uns sagt, dass Gott gekommen ist, Mensch geworden ist, um für unsere Schuld zu sterben. Ja, und was gibt es für eine größere Weisheit als das Evangelium, das ausgerechnet viele als dumm abtun, die sich für klug halten? Was belebt die Seele mehr als die Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass dir deine Sünden vergeben sind? Ja, was erfreut und ermutigt uns mehr in dieser Welt, als dass Gott durch Jesus zu dir sagt, lass uns essen, lass uns fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Was gibt es Besseres in der ganzen Schöpfung, was wir hören können, als die Freudenbotschaft des Wortes Gottes? Und zu all diesen Dingen gibt er uns dann auch noch seine Weisheit, wie wir tagtäglich leben sollen. Ja, Gold und Honig, die hier benutzt werden, um die Kostbarkeit, um den Wert der Schrift hervorzuheben, die sind vielleicht sogar speziell gewählt, weil sie auch etwas haben, was mit der Sonne zu tun hat, von der Farbe her, dass sie golden sind irgendwie. Möglicherweise eben eine Anspielung darauf, dass das Wort auch diesen Glanz hat, diesen Wert hat wie die Sonne. Aber dann wird eben gesagt, es ist wertvoller als Gold und Honig. Es ist viel wertvoller, das Wort zu haben, als Gold zu haben und Honig zu haben. Ja, liebe Geschwister, Gottes Wort ist kostbarer und begehrenswerter als Gold. Vielleicht denken wir, so begehrenswert ist Gold für mich gar nicht, aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass Gold objektiv wertvoll ist. Es ist objektiv begehrenswert, sozusagen. Anders gesagt, könnte man auch fragen, was ist das Wertvollste in deinem Leben? Nehmen wir jetzt mal nicht einen Menschen, weil das dann komisch wird, aber nehmen wir irgendeinen Gegenstand. Was ist das Wertvollste, das wir haben? Vielleicht ist es ein ganz neu, teuer erkaufter Mac oder vielleicht ist es das Auto, vielleicht ist es die Uhr, die wir vom Opa geerbt haben und die nicht nur einen materiellen, sondern auch einen sentimentalen Wert hat. Was ist das Wertvollste, was du dir vorstellen kannst aus deinem Leben, aus deinem Alltag. Und dann frage dich, ist die Bibel noch wertvoller für mich? Ist Gottes Wort mir noch mehr wert? Und ja, viele von uns können das bejahen und so soll es sein. Dass wir sagen, wenn ich wählen müsste, würde ich doch das Erbstück meiner Oma, meiner Mutter, das mich an sie erinnert, liegen lassen und an Gottes Wort anhängen. Übertrifft meine Liebe zum Wort noch, was auch immer das Wertvollste in meinem Leben ist. Vielleicht geht es uns aber auch so, dass wir das zwar theoretisch bejahen können, dass die Bibel wertvoll ist, aber es dann doch eigentlich in unserem stillen Kämmerlein sozusagen, wenn wir ehrlich vor uns selbst sind, doch nicht so empfinden. Vielleicht wissen wir, dass es die richtige Antwort ist, ja, die Bibel ist wertvoller als Gold, aber glauben ist gar nicht so richtig. Aber entscheidend ist, dass wir diese Sehnsucht, dass wir diese Wertschätzung nur bekommen können, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Ja, ich glaube, der Honig selber, der hier erwähnt wird, der ist sogar auch erwähnt wegen seines Wertes, weil Honig vielleicht, also Bienenhonig gerade auch dann nichts Alltägliches war. Aber nehmen wir mal an, es geht hier um den Geschmack. Nehmen wir mal an, dass David einfach ein Honigliebhaber war. Und er sagt, für mich ist das wertvoller als Honig, weil Honig so lecker ist. Ja, stellen wir uns vor, es geht darum, dass ich ein Honigliebhaber bin. Und ich hätte diesen Geschmack aber noch nie gekostet. Wenn ich nie gekostet hätte, dann wüsste ich gar nicht, wie wertvoll, wie lecker Honig ist. Dann kann ich natürlich wöchentlich mit den größten Honigfans zusammenkommen und ich höre sie reden und ich gehe auf Honigkonferenzen und dort höre ich mir dann Vorträge an über den Wert und die Bedeutung und den gesundheitlichen Vorteil von Honig. Aber alles, was ich dann sagen würde am Ende ist, Honig muss echt genial schmecken, das muss ich mal probieren. Ich freue mich drauf, das erste Mal zu probieren. Und ich kann sogar eine echte Vorfreude auf diesen Moment haben, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben dann Honig koste. Aber es ist etwas komplett anderes, wenn ich dann tatsächlich irgendwann zum ersten Mal Honig esse. Dann erfahre ich wirklich selbst, dann weiß ich nicht nur vom Hörensagen, sondern aus eigener Erfahrung, es gibt wirklich nichts Besseres als Honig. Ich würde für das nächste Honigtoast alles hinschmeißen. Der Geruch, der Geschmack, alles ist perfekt an Honig. Es ist ja am Ende egal, ob ihr Honigliebhaber seid oder nicht, ob euch Honig schmeckt, aber das Prinzip ist klar, dass Davids Liebe zu seinem Wort, diese Sehnsucht, die er hat, eben nicht einfach daher kommt, dass man nur jemand anderes darüber reden hört, wie einzigartig und wundervoll das Wort Gottes ist, sondern es geht darum, dass wir selbst in den Geschmack kommen müssen, dass wir selbst investieren müssen, dass wir selbst kosten müssen, um diese Wertschätzung zu empfinden. Und ich sage jetzt etwas Provokantes, eine Predigt pro Woche bringt uns wahrscheinlich auch nicht dahin, dass wir diese Sehnsucht haben, dass wir diese Aussage auch mit Glauben bejahen können. Denn wir wissen ja, wie es meistens ist, die Predigt ist dann doch verpufft und dann wartet man 6 Tage, bis man das nächste hört. Ja, ich glaube, wenn wir diesen Geschmack wirklich genießen wollen und so lieben wollen, wie David hier das Wort liebt, dann müssen wir uns viel damit füllen. Dann müssen wir am besten täglich zum Wort Gottes kommen, täglich viel investieren, viel lesen. Ja, vielleicht denken wir auch manchmal insgeheim, dass wir von der Bibel gar nicht mehr so begeistert sind, weil wir den Eindruck haben, dass wir schon alles kennen. Manchmal sind junge Leute, die im Glauben neu sind, ganz begeistert von der Bibel, dann lesen sie alles. Dann hat man es vielleicht manchmal durchgelesen und man denkt sich irgendwie, ich habe alles mal gelesen. Wir lesen die Geschichten der Evangelien wieder und wieder und wir haken sie beinahe so innerlich ab. Okay, Jesus hat wieder jemanden geheilt, Jesus hat wieder eine Konfrontation mit den Pharisäern gehabt und irgendwie, ja, begeistert es uns doch nicht mehr. Vielleicht, weil wir eben diesen irrigen Glauben haben, dass wir alles schon so gut kennen. Ich kenne das von mir selber, ich sage das nicht vorwurfsvoll, aber ich will auch sagen zu euch, wie ich es zu mir sage, wenn wir so denken über die Evangelien oder auch über die ganzen alttestamentlichen Geschichtsbücher oder was auch immer, dann haben wir nicht einmal einen Bruchteil dieser Bücher entdeckt. Dann haben wir ein bisschen an der Oberfläche rumgeplanscht, aber die Frage ist, ob wir bereit sind, kopfüber einzutauchen. Ja, ich glaube schon, die Herrlichkeit eines einzigen Buches, eines einzigen Evangeliums oder eines einzigen alttestamentlichen Buches kann uns für Wochen, kann uns für Monate in Beschlag nehmen. Und es kann sich lohnen, vielleicht wieder ganz neu für dich auch, ich sag mal, für regelmäßiges Bibellesen Zeit zu nehmen. Und es kann sich lohnen, ein Buch 5-mal in Folge zu lesen. Und das meine ich nicht übertrieben, sondern tatsächlich. Meinetwegen ein kürzeres Evangelium, Markus-Evangelium und einmal lesen und zweimal lesen. Und wenn man fertig ist, noch ein drittes Mal lesen. Und jedes Mal wird es bestimmt so sein, wie konnte mir das beim ersten Mal nicht auffallen? Wie habe ich das beim ersten Mal übersehen können? Ist ja eine ganz klare Verbindung. Und jedes Mal werden wir etwas Neues sehen. Und dann gehen wir ins nächste Buch und auf einmal vernetzt sich alles mit dem nächsten Buch, weil wir das Markus-Evangelium schon so gut kennen. Und dann wird uns auch der Rest noch viel klarer und so weiter. Wir haben so viele Möglichkeiten, neu einzutauchen. Vielleicht lohnt es sich mal, eine Bibel zu kaufen, wo diese Kapitelüberschriften nicht drin sind. Das ist ein Tipp, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man es vielleicht auch ein bisschen sein Bibellesen und so ein bisschen wieder aufgestalten kann. Eine Möglichkeit ist eben mal so eine Bibel zu kaufen, wo die Zwischenüberschriften wechseln, weil wir doch irgendwie intuitiv, immer wenn da so eine Zwischenüberschrift eingefügt wurde, was natürlich irgendwelche Herausgeber gemacht haben, dass wir dann doch irgendwie intuitiv dort immer stoppen und nicht weiterlesen. Und wenn man aber einfach weiterliest, weil man gar nicht wahrnimmt, dass da eigentlich jetzt eine Zwischenüberschrift kommt in anderen Bibelübersetzungen, merkt man auf einmal neue Verbindungen. Aber was auch immer ihr macht, ich meine, ja, tauscht euch aus miteinander. Welche Praktiken haben deine Geschwister? Wie lesen sie die Bibel? Wie bereiten sie sich auf die Predigten vor? Wie bereiten sie Predigten nach? Bibellesen, das will gelernt sein. Predigt hören, das will gelernt sein. Auch echter geistlicher Austausch über das Wort, wo dann eine wirkliche gegenseitige Ermunterung stattfindet und Ermutigung und wirklich auch, wo man hinterher gekräftigt ist und sagt, ja, das muss ich auch nochmal nachlesen, diese Geschichte und so weiter. Auch das will gelernt sein. Und Psalm 19 ist so ein Plädoyer für die Vollkommenheit der Schrift, für die Kraft der Schriften, für den Wert der Schrift, den alles überragenden Wert und die absolut überragende Unverzichtbarkeit des Wortes Gottes. Darum lasst uns das nicht nur abnicken und annehmen und kosten und schmecken. Ja, und wenn du gerade so eine Freude hast und so, ich sag mal, eine Phase hast, möchte ich mal fast sagen, wo die Bibel genau diese Freude hat und du diese Sehnsucht hast, die Bibel auch viel zu lesen und Predigten vorzubereiten und nachzubereiten und hinzuhören und mitzuschreiben oder ja, wie auch immer man das Wort eben aufnimmt und sich zu Herzen nimmt, umso besser. Und dann bleib dran, ermutige deine Geschwister und ermutigt euch gegenseitig. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, denn wenn wir diese Liebe nicht verstehen, dann können wir den dritten und letzten Teil des Psalms nicht verstehen. Dann ergibt der dritte und letzte Teil keinen Sinn, denn da steuert der ganze Psalm drauf zu. Das möchten wir uns anschauen, dass wir beiden Büchern von Herzen gehorsam sein wollen. Ja, Psalm 19 ist für uns vielleicht so eine... Psalm 19 ist für uns häufig vielleicht einfach so ein allgemeiner Psalm, der uns eben darüber informiert, dass es eine... in Theologendeutsch zu sprechen, es gibt eine allgemeine Offenbarung in der Schöpfung und es gibt die spezielle Offenbarung in der Natur. In der allgemeinen Offenbarung finden wir eben allgemeinere Sachen über Gott, die jeder Mensch weiß. Und die ist nicht so klar, aber die ist trotzdem gut. Und dann ist eben noch die Bibel, die ist besonders wichtig, weil hier die spezielle Offenbarung über Jesus herkommt. Aber wenn es nur ein Vortrag sozusagen, eine Ausarbeitung, eine Dogmatik ist über diese zwei Bereiche, der allgemeinen Offenbarung, der speziellen Offenbarung, dann könnte dieser Psalm im Grunde genommen mit Vers 11 oder mit Vers 12 aufhören. Dann ist es nur ein Vortrag über Honig, beziehungsweise über das Thema der Offenbarung in diesem Fall. Aber David ist eben einer, der auf den Geschmack gekommen ist und wir sind hoffentlich auf den Geschmack gekommen. Und das macht sich dann bemerkbar in diesem letzten Teil. Davids Nachdenken über die Schöpfung und über die Schrift, das ist nicht nur irgendwie eine Neugier, das ist kein abstraktes Philosophieren, sondern er sieht hier zwei Elemente, denen Gott seinen Stempel aufgedrückt hat. Sein Stempel, dass sie die Herrlichkeit und die Vollkommenheit Gottes widerspiegeln. Die Schöpfung eben, die seine Herrlichkeit verkündigt und die Bibel, die diese belebende und wirklich lebensverändernde Kraft hat und wertvoller ist als alles in dieser Welt. Diese zwei Dinge sieht er und dann kommt er in dieses Gebet und das wünscht er sich für sein Leben. David will von diesen beiden Büchern geprägt werden und ihnen ähnlich werden. Er will im Grunde genommen auch freudig wie die Sonne seine Bahn laufen und wie ein Held freudig seine Bahn mit Gott laufen, hinter Gott her in seiner Nachfolge. Und in diesem Psalm gibt es einen Fortschritt, eine Zuspitzung. Alles läuft sozusagen auf diesen letzten Teil des Psalmes hin, wo es dann seinen Höhepunkt findet. Und es geht in dieser Zuspitzung eben um nichts weniger, als dass wir in einer persönlichen, vertrauten Beziehung mit Gott leben, dass wir seine Hilfe und Rettung empfangen, um wirklich sozusagen gereinigt werden von all der Sünde, dass wir eben so wie die Sonne den Willen Gottes tut, auch den Willen Gottes tun und deswegen befreit werden von der Sünde. Dass wir diese Belebung und belebende Kraft erfahren und deswegen die Sünde lassen und wirklich eben dieser Weisheit nachfolgen wollen, weil wir erkennen, sie ist gut. Alles führt hier auf dieses Ende, auf dieses Gebet hin. Dass wir seine Rettung empfangen von Herzen. Im ersten Teil der Schöpfung, in dieser ersten Strophe, da wird nur von Gott geredet. Da wird Gott einmal erwähnt, die Himmel verkündigen die Ehre Gottes. Und es ist Gott ist natürlich schon auch im Deutschen ein sehr allgemeines Wort, auch im Hebräischen. Es ist ein sehr allgemeiner Gottestitel, El. Die Himmel verkündigen die Ehre Els, die Ehre Gottes. Und so allgemein wie eben die Verkündigung der Schöpfung ist, so allgemein ist ja auch der Gottesbegriff. Und dann kommt in der zweiten Strophe auf einmal das Wort Gottes mit in die Gleichung. Und hier finden wir 6-mal den persönlichen Namen Gottes, was in den Übersetzungen bei uns immer mit Herr wiedergegeben wird, in Großbuchstaben geschrieben. Das ist Jahwe. Es ist sein persönlicher Name, den er Israel bekannt gemacht hat. Den er sozusagen nur den Israeliten bekannt gemacht hat. Das war der Name, mit dem sie Gott anrufen. Ja, so wie Gott eben nur als Gott in der Schöpfung wahrgenommen wird, so macht er sich in seinem Wort als der persönliche Gott seines Volkes bekannt. Hier erfahren wir, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass er eine persönliche Beziehung zu seinem Volk aufbauen will. Hier erfahren wir, dass Gott Mensch wurde und dass sein Name Jesus heißt, Gott rettet, und Immanuel, Gott mit uns. Ja, in seinem Wort erfahren wir die persönlichen Namen Gottes, die persönlichen Eigenschaften, die er uns zu gut ausführt. Und in der dritten Strophe finden wir dann das 7. und das letzte Mal den Namen Herr. Hier ist dann wieder nach gut hebräischer Manier die Zahl der 7 reingekommen, um die Vollkommenheit darzustellen. Das 7. Mal Herr in dieser letzten Strophe, im letzten Teil. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr, mein Fels, mein Erlöser. Und damit verbindet sich eine zweite Zuspitzung, nicht nur die von sozusagen dem allgemeinen Gottesbegriff hin zu dem Namen Gottes, hin zum 7. und letzten Mal, wo dann David den Herrn persönlich anspricht, sondern eine zweite Zuspitzung vom Unpersönlichen hin zum Persönlichen. Vom Kosmischen könnte man sagen, dem Universum, der Sonne, dem Himmel hin zum Persönlichen. Im ersten Teil, da reden die Himmel, aber der Mensch ist noch völlig abwesend. Im zweiten Teil, da hören wir zumindest, dass Gott die Seele belebt, dass er den Einfältigen weise macht. Da kommt irgendwie schon mal der Mensch im abstrakten Sinne vor. Und dann hier in der dritten Strophe betet David auf einmal und sagt, dein Knecht, ich bin dein Knecht. Und du bist mein Fels und mein Erlöser. Da ist die persönliche Beziehung dann da. Und der Psalmist nimmt Gott im Glauben an und erkennt, du bist mein Gott. Dieser Gott, der in der Schöpfung verkündigt wird, dieser Gott, von dem das Wort redet, es ist mein Fels. Und er bittet eben dann für sich und spricht im Grunde genommen das erste Mal direkt Gott an, eben in der letzten Zeile, wo auch der Name Gottes das 7. und letzte Mal vorkommt. Und nennt ihn mein Fels und mein Erlöser, weil er Gott im Vertrauen erfasst hat. Gott kann und will mir helfen. Gott kann und will mir retten. Dieser Gott, der in der Schöpfung verkündigt wird, der majestätisch über allem thront, dieser Gott, von dem jede Seite der Bibel spricht, ist mein Gott auf einmal. Will mein Gott sein, mein Helfer, will bei mir sein. Ja, so spitzt es sich eben dann auch zu vom Himmel, von den Weiten und Unendlichkeiten des Himmels zur Heiligen Schrift und dann zu meinem Herzen. Die Himmel verkünden Gott. Die Bibel ist dann das Wort Gottes und dann endet es damit, lass auch das Reden meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Das ist eine dritte Zuspitzung quasi davon, wie die Himmel reden, dann wie das Wort Gottes redet und dann diese Bitte, lass darum doch bitte auch mein Reden wohlgefällig vor dir sein. Forme mich doch auch in einen solchen Menschen, der dein Lob verkündigt, der deine Herrlichkeit widerspiegelt, der belebende Worte spricht, der Worte spricht, die dir angenehm sind. Ja, alles läuft eben auf diese Bitte zu, wie wie über Gott geredet wird, wie der Mensch immer mehr ins Bild kommt und wie es vom Himmel bis in unser Herz hineindringt, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen und verstehen und widerspiegeln. Und so bittet David abschließend um zwei Punkte. Einerseits bittet er um Bewahrung vor Sünden. Das beinhaltet natürlich die Vergebung aller Übertretungen, die wir durch Jesus haben, der für uns gestorben ist. Aber es beinhaltet die Bewahrung vor drei Kategorien von Sünden hier, die im Blick sind wahrscheinlich. Erstens die Dinge, die wir selbst nicht einmal mitkriegen. Die Verfehlungen, die wir nicht einmal bemerken. Dann sind da die verborgenen Sünden. Also wahrscheinlich Sünden, die wir verborgen halten, von denen wir wissen, aber die wir verborgen halten, die Gott kennt, auch von ihnen soll er uns reinigen und bewahren. Und dann sind da natürlich noch die hochmütigen, die übermütigen Sünden. Das sind die Akte öffentlicher, krasser Rebellion. Und ja, ich meine, wer, der diesen Psalm gelesen hat und der sich an der Sonne ein Vorbild genommen hat und am Wort Gottes, wünscht sich nicht, dass Gott ihn davon fernhält. Wer will nicht von der Sünde ferngehalten werden, weil er weiß, ich mache meinem Gott damit Unehre. Lass ihn nicht über mich herrschen. Manche Bibelübersetzungen, manche Ausleger auch, da klingt es beinahe so, als würde es hier um Menschen gehen, übermütige Menschen, die über mich herrschen, aber es scheint wirklich um Sünden zu gehen sozusagen. Weil im ganzen Psalm kommen jetzt irgendwo sonst gar keine Feinde vor. Es geht darum, dass wir von diesen Sünden auch befreit werden, weil wir diesen beiden Büchern von Herzen folgen wollen, weil wir dieser Botschaft folgen wollen und Gott auch ehren wollen. Und zur Reinigung der Sünde kommt dann natürlich noch diese positive Bitte, also nicht nur, dass etwas weggenommen wird, sondern auch, dass Gott noch etwas schenkt, dass er mich formt, lass dir gefallen, was ich denke und was ich sage. Ja, das Wort Gottes ist Ausdruck seines vollkommenen und seines mächtigen und gnädigen Charakters. Möge dieses Wort so an uns wirken, dass wir auch den Stempel Gottes aufgedrückt bekommen auf unser Wesen, auf unseren Charakter, unsere Gedanken, unsere Worte, dass sie Gott gefallen. Dass wir den Namen unseres Herrn Jesus nicht tragen und beschmutzen, sondern tragen wie ein freudiger Bräutigam oder freudige Braut, tragen wie ein freudiger Krieger. Macht diesen Psalm zu eurem Psalm, macht diesen Psalm zu eurem Gebet, dass ihr das Lob der Schöpfung singt und durch das Lob der Schöpfung zu Gottes Herrlichkeit emporgetragen werdet sozusagen. Macht es zu eurem Psalm, dass ihr dieses Lob des Wortes singt und verinnerlicht und angesteckt werdet. Und natürlich, dass ihr euch anleiten lasst zu dieser Bitte. Nimm die Sünden weg, reinige mich von meinen Sünden. Lass mich dir zur Ehre so leben, wie es deiner würdig ist. Macht es auch mein Reden lebendig und kraftvoll wird und deine Herrlichkeit widerspiegelt. Amen. Lass uns beten.